Ich lese den Predigtext aus 1. Mose 1, der sicherlich allen gut bekannt ist. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde aus Abend, und es wurde Morgen, ein Tag. Und Gott sprach: Es werde eine Wölbung mitten in den Wassern. Und es sei eine Scheidung zwischen den Wassern und den Wassern. Und Gott machte eine Wölbung und schied die Wasser, die unterhalb der Wölbung von den Wassern, die oberhalb von der Wölbung waren. Und es geschah so. Und Gott nannte die Wölbung Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein zweiter Tag. Und Gott sprach: Es sollen sich die Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort sammeln, und es werde das Trockene sichtbar. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Ansammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen, nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt, nach seiner Art, und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein dritter Tag. Und Gott sprach: Es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Und sie sollen dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie sollen als Lichter an der Wölbung des Himmels denen um auf der Erde zu leuchten, dienen, um auf der Erde zu leuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Und Gott setzte sie an die Wölbung des Himmels, über die Erde zu leuchten und zu herrschen über den Tag und über die Nacht. Und zwischen dem Licht und der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein vierter Tag. Und Gott sprach: Es sollen die Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln, und Vögel sollen über die Erde fliegen unter der Wölbung des Himmels. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und alle diese schreckenden lebenden Wesen, von denen die Wasser wimmeln, nach ihrer Art, und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren, und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein fünfter Tag. Und Gott sprach: Die Erde bringe lebende Seelen hervor, nach ihrer Art, Vieh und kriechende Tiere und wilde Tiere der Erde, nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die wilden Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alle kriechenden Tiere auf den Erdboden nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sprach: Siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist und jeden Baum, an den samentragende Baumfrucht ist. Es soll euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen. Der sechste Tag. So wurden die Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihn ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie gemacht wurden. Dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie gemacht wurden. Die Geburt der Welt, was uns hier beschrieben wird. Und wenn man Genesis 1 einmal im hebräischen Urtext zählt, so kommt man genau auf 434 Worte. Und wenn man weiß, dass im Hebräischen das Wort Geburt einen Zahlenwert von 434 hat, weiß man, was hier beschrieben wird. Gott setzt Leben ins Dasein. Gott gebiert diese Welt. Es wird uns hier ein Schöpfungsmodell vorgestellt, wo wir als Kind wahrscheinlich in der Schule schon Probleme bekommen haben. Denn dort heißt es ganz anders. Ich möchte ein Zitat von einem berühmten Evolutionsbiologen Theodosius Dobzhansky vorlesen, von 1975. Die Evolution sollte nichts als eine Theorie, ein System, eine Hypothese sein. Keineswegs, sie ist viel mehr. Sie ist die allgemeine Bedingung, da künftig alle Theorien, alle Hypothesen, alle Systeme entsprechen und gerecht werden müssen, sofern sie denkbar und richtig sein sollten. Ein Licht, das alle Tatsachen erleuchtet, eine Kurve, der alle Linien folgen müssen. Das ist die Evolution. Und dann schließt er sein Essay: Nichts in der Biologie ergibt Sinn, außer im Licht der Evolution. Und wenn man dieses Zitat liest, auch von diesem Biologen, dann hat er dieses Essay geschrieben, um seinen christlichen Glauben damit zu begründen. Und dann erscheint das Ganze in einem ganz anderen Licht. Natürlich weiß man, wenn man etwas näher forscht, dass der Schöpfungsbericht der Bibel und auch die Evolutionstheorie oft konträr gegenüberstehen, dass über Jahrhunderte eine Feindschaft besteht. Und dann gibt es auch hartgesottene Kreationisten in Amerika oder auch sonst wo, die dann daran festhalten, dass Gott genau in diesen 6 oder 7 Tagen die Welt geschaffen hat, dass es buchstäbliche Tage waren. Wer hat nun recht? Ich möchte einmal ein Zitat von Martin Luther vorlesen. Es ist die Rede von einem neuen Astrologen, der beweisen möchte, dass die Erde sich anstelle des Himmels, der Sonne und des Mondes bewegt, als ob jemand in einem fahrenden Wagen oder Schiff denken könnte, dass er stehen bleibt, während die Erde und die Bäume sich bewegen. Aber das ist, wie die Sachen heutzutage sind. Wenn ein Mann gescheit sein möchte, muss er etwas Besonderes erfinden. Und die Weise, wie er etwas tut, muss die beste sein. Dieser Dummkopf möchte die gesamte Kunst der Astronomie verdrehen. Wir schmunzeln vielleicht jetzt über dieses Zitat von Martin Luther. Heute wissen wir das besser. Heute wissen wir, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nehmen das als ganz selbstverständlich hin. Aber was müsste nicht alles passieren, um auf diese Erkenntnis zu kommen? Deswegen sollten wir uns hüten, über das, was wir wissen oder zu wissen scheinen. Natürlich kann man felsenfest der Überzeugung sein, dass unser moderner Schöpfungsglaube oder unser antiker Schöpfungsglaube, wie er uns hier in Genesis 1, in 1. Mose vermittelt wird, nicht kollidiert mit den modernen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Liebe Gemeinde, auf diesem Standpunkt stehe ich auch. Wir brauchen keine Angst haben vor diesen Erkenntnissen der Naturwissenschaft, vor Fakten, nicht vor Theorien. Natürlich kann ich nicht eine Evolutionstheorie akzeptieren, die den blinden Zufall voraussetzt und die dann sagt, Gott ist nicht notwendig. So eine reine Evolutionstheorie, die muss ich als Christ ablehnen. Alan Good, ein Physiker unserer Zeit, der beschreibt den Anfang: Im Anfang war das Nichts, die Stille, die Leere, das Unvorstellbare. Und in diesem Nichts war alles enthalten und es ruhte in sich. Da regte sich eine Ahnung in diesem Nichts von dem, was sein könnte. Aus dieser Ahnung wurde ein Verlangen, etwas werden zu lassen. Und der Wunsch spaltet sich zu einem Sein. Und in diesem geballten Sein war sowohl Raum als auch Zeit als auch Licht. Da öffnete sich das Nichts und alles, das alles enthielt. Und aus ihrer Mitte sprang ein Feuerball. Aus der Enge entlassen rasten Raum, Zeit und Licht auseinander, fort in die Weiten des Nichts. Und alles, was war, war Feuer, Wandel, Energie, Kreativität. Soweit diese Beschreibung von poetisch natürlich verarbeitet von Alan Good, einem amerikanischen Physiker, der dann beschreibt, wie der Anfangszustand, wo alles ins Leben entsprungen ist, wo sich die Materie förmlich mit wahrscheinlich mehr als Lichtgeschwindigkeit ausgebreitet hätte, so seine Vorstellung. Ob es so war, das können wir nicht messen, das können wir nicht überprüfen. Aber diese Vorstellung, dass alles einmal aus einem kleinen Punkt heraus entstanden sein soll, existiert in vielen Köpfen durch die Generationen hindurch. Wir kennen sie als dieses geläufige Wort, die Urknalltheorie, wie wir sie auch in der Schule gehört haben. Also da muss man fairerweise sagen, also geknallt kann es eigentlich nicht haben. Denn wenn Raum und Zeit erst entstanden sind, Wo hinein soll es denn geknallt haben? Also das ist eigentlich physikalisch so gar nicht möglich. Und doch war es auch zu Einsteins Zeit ein belgischer Jesuitenpater, ein katholischer Priester, der auch gesagt hat, dass diese Welt, unser schöner Kosmos, aus einem ganz geringen, kleinen entsprungen sein muss. Und dieser belgische Jesuitenpater Georges Lemaître, er war der Begründer der Urknalltheorie. Und so ist auch dieses Wort Urknall hergekommen, weil nämlich der Astronom Sirfred Hoyle dann ironischerweise gesagt hat, was es soll geknallt haben, wo hinein soll es denn geknallt haben, es kann nicht geknallt haben. So ist dieses Wort entstanden und sprichwörtlich geworden. Wie die Welt entstand, wie das alles entstand, keiner von uns war dabei. Aber vielleicht haben Sie gemerkt beim Vorlesen dieses Schöpfungsliedes, eigentlich ist es kein Schöpfungsbericht, sondern ein Hymnus, ein Loblied. Ein Loblied auf den, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir haben gemerkt, wie eine gewisse Ordnung, eine Ruhe und eine Vollendung da ist. In immer weiteren Schritten wird dies auch literarisch vom Feinsten entfaltet. Ich könnte jetzt eine Stunde nur über die Literatur, über den Aufbau von Genesis 1 reden. Das würde aber den Rahmen sprengen. Aber es macht deutlich, Gott schafft aus dem Tohu Wabohu. Im Anfang, so haben wir gelesen, die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach. Gott hat erstmal Licht gemacht. Und so geht das immer weiter. Gott schafft Ordnung. Gott schafft ein Lebenshaus. Ich hätte mir das manchmal gewünscht, dass Ordnung geschafft wird im Zimmer meiner großen Tochter. Denn da sah es, als sie in der Teenie-Zeit war, ziemlich chaotisch aus, bis ich mich dann geweigert habe, das Zimmer zu betreten, bis wieder Ordnung einkehrt. Dann habe ich mich so gefragt, was wäre denn, wenn Gott seine Schöpfung nicht mehr betreten würde, bis hier wieder auf dieser Welt Ordnung einkehrt? Was wäre dann? Ich bin froh, dass da Gott anders denkt, wie ich in jener Zeit gedacht habe. Natürlich weiß meine große Tochter und hat jetzt auch dieselben Probleme und sagt ihren Kindern, räum dein Zimmer auf. So setzt sich das immer wieder fort. Aber der Geist Gottes erschafft Ordnung. Aus dem Tohu Wabohu deines Lebens will der Geist Gottes etwas machen. Aus der erneuernden Kraft des Evangeliums, des auferstandenen Christus, begegnet uns der lebendige Gott, der sich mit dir in Beziehung setzen will und dein Leben in Ordnung bringen will. Unser Schöpfungslied beantwortet nicht die Frage, wie die Welt entstanden ist. Das keineswegs. Wer das versuchen will, der geht in die Irre. Aber er beantwortet die Frage, wer dahinter steht. Was meine Wurzeln sind, was die Anfänge der Menschheit sind und damit verbunden, welches Gottes Welt- und Menschenbild ich habe und woraus ich meinen Sinn für mein Dasein beziehe. Und das ist lebenswichtig, das ist lebensnotwendig. Das Schöpfungslied der Bibel, es richtet sich gegen einen Atheismus, der die Gottlosigkeit groß macht. Er richtet sich auch gegen einen Polytheismus, der Glaube an viele Götter. Er richtet sich auch an, oder steht konträr zum Animismus, an einen Geisterglauben, oder zum Dualismus, wo man einteilt zwischen Gut und Böse. Oder Er richtet sich auch gegen einen Pantheismus, wo man Natur und Gott, die Schöpfung, gleichsetzt. In diesem Schöpfungslied werden die Lichter des Tages, das kleine und das große Licht, nicht mal mit Namen genannt. Die Götter wie Sonne und Mond, die in Babylon angebetet wurden, sie werden damit entmachtet. Und da sind wir auch schon bei dem Stichwort Babylon. Wie ist eigentlich dieses Schöpfungslied entstanden? Nämlich mitten in einer kollektiven Depression im 6. Jahrhundert, als das Volk Israel in Babylon im Exil war. An den Flüssen Babylons saßen wir und weinten. Sie kennen sicher das Lied River of Babylon. Das behandelt genau dieses Szenario. Und genau dort, wo der Tempel verloren war, wo die Heimat verloren war, wo zerplatzte Lebensträume da waren, so hätte sich das Leben keiner vorgestellt. Genau mitten in diese kollektive Depression hinein, da kommen welche oder einer, wer auch immer, auf die Idee: Mensch, was haben wir für einen Gott? Es dominieren scheinbar die babylonischen Götter oder die ägyptischen oder auch die kanaanäischen Gottheiten. Die sind groß. Aber unser Gott, ja, wo ist er denn? Das Volk zerstreut, die Menschen zerstreut und die Menschen in Depression versunken. Worauf oder worüber soll ich mich denn noch freuen? Auf was kann ich jetzt noch bauen? Und so entstand dieses wunderschöne Schöpfungslied. Ein Lied gegen die Depression. Ein Lied, sich an der Natur zu freuen. Und wer sich jetzt in den letzten Tagen und Wochen nicht an der Natur freuen kann, ja, da muss ich ernsthaft fragen und sollte ein gutes Gespräch mit einem Freund suchen. Die schönen Sonnenaufgänge, oder gestern saßen wir draußen im Garten, schon die Düfte der Blüten, die uns da entgegenströmen, das ist doch wunderschön. Letztens bin ich noch nach Merzdorf mit dem Moped auf Arbeit gefahren und da lag früh alles im Nebel. Und das Einzige, was man gesehen hat über Frankenberg, war der Kirchturm. Ich wollte schön anhalten und mit meinem Handy fotografieren, aber da ich ein Handymuffel bin, hatte ich es leider nicht mit. Sowas vergisst man nicht. Es wäre eine super Postkarte für Frankenberg geworden. Aber wie wunderschön ist diese Schöpfung Gottes. Wir haben so meine Frau hat eine App auf dem Handy, wo man so Vogelstimmen dann rausfinden kann, welcher Vogel das ist. Und da hat man so die verschiedensten Typen, die man gar nicht kennt, als Vögel im Garten. Und wenn man weiß, dass nur eine Nachtigall 180 bis 240 Lieder drauf hat in ihrem Repertoire, dann ist das wunderbar. Übrigens nur das männliche Exemplar. Aber dann merkt man, wie wunderschön Gott alles geschaffen hat. Welch eine Vielfalt des Lebens sich in diesen Tagen, die hier aufgeschrieben sind, uns zeigt und uns die Natur und die Schönheit Gottes vor Augen malt. Denn am sechsten Tag werden die Tiere und der Mensch geschaffen, als Mann und als Frau. Gott schafft, indem er trennt. Dieses Wort im Hebräischen bara ist sicher einigen bekannt. Die Grundbedeutung des Wortes ist wahrscheinlich trennen. Gott teilt Tag und Nacht, Licht, Finsternis, die oberen Wasser, die unteren Wasser, Mann und Frau. Gott teilt, Gott schafft, indem er teilt. So wurden die Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet, steht hier, vollendet. Und das merken wir zwischendurch, wo immer gesagt wird, beim Licht zum ersten Mal, und siehe, es war gut, was Gott geschaffen hat. Es ist gut. Und das wiederholt, es wird 10-mal wiederholt, es ist gut. Es erinnert an die 10 Gebote, die am Sinai gegeben werden und stehen auch untrennbar damit im Zusammenhang. Siehe, es war sehr gut. Der erste Satz in der Bibel im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Bereshit bara Elohim et ha-Shamayim vi et ha-Aretz. So heißt es im Hebräischen. Da besteht aus 7 Wörtern Vollendung. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit oder auch Vollendung. Und es sind insgesamt 28 Buchstaben. Also wer in Mathe gut war, 4 mal 7, da kriegt das schnell raus. Und die hebräischen Wörter, das ist vielleicht auch ganz interessant, wenn ich dieses Wort Gott, Himmel und Erde einmal separat herausnehme und die Zahlenwerte so aufdrösle, so nachschaue, da komme ich auf einen Wert von 777. Also es ist reiner Zufall, dass es so ist. Also vollendet. Gott vollendet sein Haus. Warum beginnt die Welt mit einem Bet? So haben sich schon jüdische Rabbiner gestritten oder heiß diskutiert. Warum nicht mit einem Aleph, also A? Weil mit einem Aleph beginnt das Wort für Fluch im Hebräischen. Aber mit Bet beginnt das Wort für Segen, nämlich Barak. Diese Welt beginnt nicht mit einem Fluch, sondern mit einem Segen. Jetzt könnte man eine Stunde über dieses Wort Bet reden, was es bedeutet. Es kommt von Haus, von Lebenshaus. Und das lässt die Intention zu, dass Gott sich ein Lebenshaus einrichtet. So wie der katholische Theologe Erich Zenger das einmal formuliert hat. Was uns hier entgegenschlägt in Genesis 1, ist die Architektur, das Bauen eines Lebenshauses, das Gott einrichtet. Und am 7. Tag, so war auch die Vorstellung in der Antike, dass die Götter ruhten, so in der 7., wenn ein Tempel gebaut wurde, in der 7. Etage, dort ist eine Statue, ein Götterstandbild. Dort ruht praktisch der Gott. Aber am 7. Tag wird der Mensch geschaffen. Wir sind Stellvertreter Gottes auf dieser Welt. Wir sind diese Götterstatuen, die Gott dort ins Zentrum stellt. Fast liegt es nahe, dass Gott sich ein Haus, einen Tempel erbaut und Adam und Eva als Priester einsetzt. Vielleicht haben Sie diese Vorstellung noch gar nicht so gehört, aber wenn man der jüdischen Exegese folgt und dort nennt, gibt es so einen Strang, wo man, wie man den hebräischen Urtext aufdröselt, dann gibt es so die assoziative Logik, die besagt, wenn welche Worte dort in dem Text stehen, dann vergleicht man, wo stehen diese Worte noch und in welchem Zusammenhang. Und das durch die gesamte Bibel. Und dann entdeckt man meistens ein Muster, eine rote Linie, einen Faden. Und man kommt der Intention, was dort steht, wie zum Beispiel bei Adam und Eva, wo sie ihren Auftrag bekommen, sie sollen bebauen und bewahren. Dieses Wortpaar kommt eigentlich nur vor, wenn bei Aufgaben, die für Priester vorgesehen sind, für den Tempel, sie sollen bebauen und bewahren. Und somit kommt die Vorstellung, dass Gott sich einen Tempel erbaut, einen lebhaften Tempel, ein Lebenshaus, eine Fülle, eine Schönheit, die unbeschreiblich ist. Und wenn wir von Weitem schauen könnten, aus dem Universum, aus dem Kosmos heraus, selbst das Wort Kosmos, ne, Kosmetik, hängt auch mit dem Wort Schönheit zusammen, dann würden wir staunen, wie wunderschön unser blauer Planet ist. Wie mitten in dem kühlen Universum von 270 Grad so eine köstliche Perle da ist, wo Leben sich regt und hegt, wo Gott Leben geschaffen hat. Wir wissen nicht, ob Gott noch mehr Welten geschaffen hat. Das können wir nur erahnen. Ich für mich würde wahrscheinlich sagen, ja, es wäre wahrscheinlich zu langweilig in diesem viel zu großen Universum, dass wir allein sein würden. Aber sicher wissen kann man das nicht. Jedenfalls können wir dankbar sein und uns freuen, dass wir hier auf dieser wunderschönen Welt leben. Und dass wir diese Dankbarkeit und Freude auch unseren Mitmenschen, unseren Nächsten zeigen. Dass wir uns einsetzen für die Erhaltung unserer Schöpfung. Nicht, dass sich Gott zurückzieht, wie ich das aus dem Zimmer meiner Tochter gemacht habe. Gott zieht sich nicht zurück, sondern Gott interveniert immer wieder in seiner Schöpfung. Gott sieht immer auf Menschen, die von Herzen an ihn glauben, die eine Sehnsucht nach ihm haben und will Ordnung schaffen. Ordnung in deinem Leben, damit der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, Einzug hält in deinem Herzen und deine Seele belebe. Dazu helfe dir Gott. Amen.